wenn wir einer KI sagen, ja, mach das Beste für die Umwelt, könnte es natürlich sein, dass ein Seiteneffekt ist, dass die KI dann sagt, das Beste für die Umwelt ist, wenn der Mensch überhaupt nicht existiert.
Menschen, Marken, Möglichkeiten, Berger. Der Podcast für Business im Aufbruch.
Wir treffen heute Daniel Kudenko. Er ist Forschungsgruppenleiter und forscht an dem Thema künstliche Intelligenz an der Leibniz-Universität Hannover. Er vertritt die Haltung, dass auch Mittelstand und KMUs sich mit diesem Thema richtig schnell mal beschäftigen sollten. Und wir fragen ihn einfach, welche Chancen KI hat und was uns morgen noch erwarten wird.
Berger, der Podcast.
Ja, Daniel, schön, dass du da bist. Du bist Wissenschaftler und du bewegst dich ja so zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Was ist das eigentlich, was das ausmacht, dass KI jetzt überall ist und welchen Impact hat es von Wissenschaft zu Wirtschaft? Wie wandelst du zwischen diesen Welten?
Also warum KI jetzt besonders populär ist, ist natürlich auch dem begründet, dass in den ersten Jahrzehnten der KI und auch für eine lange Zeit war das so die Domäne der Experten, der Wissenschaftler, also des Elfenbeinturms, kann man sagen. Man musste schon studiert haben, man musste gut programmieren können, man musste ein gutes Verständnis für Mathematik haben, um überhaupt KI nutzen zu können. Jetzt durch die Sprachmodelle hat sich das Ganze nochmal demokratisiert und jeder kann jetzt die KI direkt nutzen und es ist viel, viel einfacher geworden, die KI in einem Betrieb in die Praxis zu überführen. Man braucht nicht unbedingt mehr die Superprogrammierer, die man früher mal brauchte.
Du bist ja Wissenschaftler, du bist am L3S, das ist ein Spin-off der Leibniz-Universität Hannover. Und wenn man jetzt doch nochmal so aus der Praxis, wir sprechen gleich noch mehr über die Praxis, was sind denn die spannendsten Forschungsthemen jetzt? Also du sagst, eigentlich ist es schon ein bisschen angekommen, so in der Mitte der Bevölkerung und in der Wirtschaft. Woran forscht ihr denn dann noch?
Oh, es gibt noch sehr viele Herausforderungen. Die Sprachmodelle sind ja noch bei weitem nicht perfekt. Man merkt ja immer, dass die immer noch manchmal Blödsinn machen. Das Prompting ist ja auch so eine Wissenschaft für sich, das dann zu einem Punkt zu bringen, wo es eben keine Wissenschaft mehr sein muss, wo man es viel, viel einfacher auch hinkriegt, wo die KI auch ein bisschen mehr versteht, was der Mensch eigentlich will, ohne dass man es der KI explizit sagen muss. Heutzutage muss man ja, ein guter Prompt sagt, gibt den ganzen Kontext mit. Eine gute KI würde den Kontext eigentlich ableiten können von verschiedenen Situationen, von verschiedenen Inputs, Modalitäten. Das sind alles noch Forschungsthemen. Die anderen ist natürlich, dass man die KI auch verstehen will. Die KI ist immer noch faktisch fast ein Außerirdischer, mit dem man arbeitet. Es ist etwas, eben kein Mensch, kein menschlicher Mitarbeiter. Und dieses Verständnis, warum die KI jetzt eine bestimmte Antwort gegeben hat, das würde man dann als Nutzer auch gerne mal sehen und dann auch besser verstehen können, warum jetzt ein Fehler passiert ist. Und das ist auch noch eine Forschungsherausforderung, dieses transparenter zu machen.
Du hast da gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, weil man meint ja vermeintlich, die KI, die ist hinterm Komma genau, die weiß alles. Das ist sozusagen der Taschenrechner der Moderne. Pustekuchen, die KI kann halluzinieren, sie kann sich Dinge ausdenken, weil sie glaubt, ich muss jetzt eine Antwort finden. Du hast es gerade gesagt, sie ist eben kein Mensch, darum ist sie eigentlich ja unberechenbar. Ist das etwas, was nur eine Frage der Zeit ist, bis das weg ist? Oder bleibt das eigentlich immer so ein Restrisiko, dass KI uns auch ein Schnäppchen schlagen kann?
Die KI ist nicht perfekt, der Mensch ist aber auch nicht perfekt.
Stimmt.
In dem Sinne, wenn wir uns anschauen, was in manchen Gebieten die KI schon bereits erreicht und erreicht hat, in einigen Sachen ist die KI schon besser als der Mensch. Aber das heißt nicht, dass die KI fehlerfrei ist.
Was bedeutet besser in diesem Falle? Wo würdest du das Wort besser für ansetzen?
Also korrekter. Sogar wir wissen, dass in gewissen medizinischen Bilddiagnoseanwendungen die KI besser ist als
Besser bedeutet effizienter, Arzt. Schneller,
korrekter.
Kosten, weniger kostenintensiv. Also sie ist wahrscheinlich auch deutlich günstiger als bisherige Verfahren. Also alles begehrliche Themen eigentlich.
Auf jeden Fall. Also wir haben ja Fachkräftemangel in Deutschland auf jeden Fall. Und auch den demografischen Wandel. Und da ist kann KI eine große Hilfe sein.
Wenn du gerade die Medizin angesprochen hast, da träumen wahrscheinlich auch viele. Ich glaube, es gibt auch eine Goldgräberstimmung so ein bisschen rund um dieses Thema KI. Was ist denn Hype und was ist wirklich real zu erwarten in den nächsten 12 Monaten vielleicht? Das geht ja alles sehr schnell, aber werden wir wirklich bald humanoide, künstlich intelligente Roboter neben uns stehen haben oder ist das dann doch noch alles ein bisschen weiter weg und Achtung, Achtung, das ist dann doch irgendwo auch alles ein bisschen übertrieben gerade. Das Thema ist halt sehr aufgeheizt. Ja.
Also in Bezug auf Roboter sind wir noch ein bisschen weit davon entfernt, dass wir jetzt eine Reinigungskraft einfach ersetzen können durch einen Roboter. Das wird nicht, interessanterweise sind das gerade die Berufe, die weniger gefährdet sind durch die KI als die denkenden Berufe. Wenn wir jetzt aber davon sprechen, dass die KI kommuniziert oder die KI Dinge entwirft oder gerade diese Sachen, die normalerweise die intellektuellen Arbeiten waren, die bei denen man gesagt hat, ja, das kann nur ein Mensch. Ich glaube, da sind wir schon viel, viel näher dran, dass die KI das genauso gut machen kann wie ein Mensch.
Kann man ja mal Ross und Reiter nennen. Ich bin ja selber Marketingmensch und seit 35 Jahren. Und das war ja eigentlich immer die Disziplin für die Denkenden, für die Kreativen, für die Regelbrecher, für die, die sich aus der Norm entfernt haben. Das hat man dann kreativ belohnt und auch bezahlt. Das heißt, Marketing ist meines Erachtens im Fegefeuer der KI. Also da passiert, glaube ich, eine ganze Menge. Kannst du vielleicht einordnen, wie du glaubst, wird sich Marketing in den nächsten 2 Jahren entwickeln?
Es ist auf jeden Fall so, dass man viel weniger Personal benötigt jetzt, um Marketingaufgaben durchzuführen. Die Arbeit wurde garantiert leichter und weniger zeitintensiv. Die Sachen, an denen man früher dann lange gefeilt hat, dann nochmal Korrektur gelesen 10-mal und dann immer noch hin und wieder den Kommafehler nochmal korrigiert hat oder den einen oder anderen Rechtschreibfehler, die sind vorbei. Die KI schreibt jetzt einen Text, der Impuls muss immer noch, glaube ich, vom Menschen kommen. Obwohl selbst das die KI in diesen Gebieten zumindest Vorschläge machen kann. Der Mensch sollte immer noch draufschauen, drüber schauen, um dann die letzte Entscheidung zu finden, weil man der KI eben nicht komplett vertrauen kann und Blödsinn macht die immer noch.
Also diese Verantwortung, die der Mensch dann hat, die darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Denn wenn die KI eine falsche Diagnose, einen falschen Wert oder so machen würde, kann es ja fatale Folgen haben. Also wir dürfen uns nicht auf die KI verlassen. Wir müssen sie als Helfer verstehen, als Vorarbeiter, als Bizeps, aber die echte Intelligenz bleibt beim Menschen. Das meinst du so? Und das ist auch eigentlich eine neue Rolle, die wir ein bisschen lernen müssen.
Ja, der Begriff echte Intelligenz, der ist ein bisschen schwierig zu definieren und schwierig zu fassen. Die KI ist auch intelligent und in einigen Sachen vielleicht intelligenter, je nach Definition, wie man Intelligenz definiert. Der Mensch, das ist eher vielleicht eine ethisch-moralische Frage, ob der Mensch am Ende der Entscheidungsträger sein sollte, der die letzte Entscheidung trifft. Das kommt auch auf die Anwendung selbst an. Im medizinischen Bereich finde ich, dass ein Mensch auf jeden Fall drüber schauen sollte, was die KI dort an Diagnosen produziert hat. Aber wir wissen auch gleichzeitig, dass bei einigen Diagnoseaufgaben die KI eben besser ist als der Arzt, ein normaler Arzt. Und da könnten wir sogar die Fehlerquote von menschlichen Ärzten reduzieren.
Kann man das projizieren auf, der Mensch ist ja eigentlich deshalb gut, weil er Erfahrung sammeln kann. Wer das 20 Jahre gemacht hat, sagt man, das ist ein Experte. Das kann man jetzt ja in Millisekunden wegwischen, weil die KI wahrscheinlich doch noch ein Tausendfaches an Erfahrung haben kann, wenn die Trainingsdaten stimmen. Das gilt beim Arzt, aber gilt das nicht auch beim Steuerberater, beim Juristen, beim Richter? Also wo sind eigentlich die schwerwiegenden Veränderungen zu erwarten? Welche Felder wird KI am meisten aufrollen in den nächsten Monaten und Jahren?
Alle diese Felder, die du genannt hast, glaube ich, da wird die KI und ist ja auch schon präsent, auch im juristischen Bereich, auch im Steuerberaterbereich. Die KI kann unheimlich gut assistieren. Früher musste man sich ellenlange Gesetzestexte durchlesen und dann versuchen, durch diese Sprache sich zu finden. Heute kann eine KI super die wichtigen Stellen und relevanten Stellen aus einem Gesetzestext finden und einem das auch noch anschaulich erklären. Die Recherchearbeit ist auf jeden Fall viel, viel einfacher geworden und spart jetzt unheimlich viel Zeit. Ob man jetzt der KI die Entscheidung überlässt, auch im juristischen Bereich, zum Beispiel ein Richter, ein KI-Richter oder KI-Richterin.
Unvorstellbar oder nur bei uns vielleicht unvorstellbar?
Es ist, wenn die KI ist eben kein Mensch und die denkt anders als ein Mensch. Und hier ist dann, und die macht manchmal, wenn die KI Fehler macht, macht sie manchmal so blöde Fehler, für einen Menschen blöde Fehler, dass einem da graue Haare kommen können. Und dann ist natürlich die Frage, will man solche Fehler zulassen, auch im juristischen Bereich? Oder sollte das nicht doch besser ein Mensch nochmal draufschauen und selber nochmal bewerten? Aber die Arbeitserleichterung ist auf jeden Fall da.
Kannst du nochmal ganz kurz so für die Hörer und vielleicht für das allgemeine Niveau von uns allen so sagen, was kann sie eigentlich wirklich gut und vielleicht noch viel spannender, was kann sie eigentlich wirklich nicht?
Ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr schwierige Frage und die können wir als Spezialisten und Wissenschaftler gar nicht so gut beantworten. Es gibt Sachen, wo man früher gesagt hat, oh, das wird ja noch Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte dauern, bis eine KI sowas kann. Heute kann sie es schon. Und dann gibt's Sachen, einfache Aufgaben, die man der KI geben kann, seien es gewisse logische Puzzles oder andere Aufgaben, wo ein Mensch vielleicht gar nicht mal so große Probleme hätte, die zu lösen, aber die KI kann es nicht. Und das kommt immer auf den Fall an, es kommt auf die KI an, wie sie trainiert wurde, welche Algorithmen darauf laufen. Deswegen kann man eigentlich, es ist schwierig zu sagen, ob es ein allgemein Aufgabengebiet gibt, das die KI absolut nicht kann. Ich würde sagen, halt im Bereich Robotik, da ist es noch sehr schwierig, solche Sachen wie Balance auf zwei Beinen mit Armen gut hinzukriegen und effizient und schnell hinzukriegen. Da, wenn man sich die Roboter da anschaut, die sind noch relativ schwerfällig und können sich nicht so toll bewegen.
Ist aber eher ein Hardware-Problem oder noch eine Hardware-Lösung, die da gefordert ist. Also die chinesischen Roboter werden immer, sprung- und bewegungsfreundlicher, werden auch extrem günstig, muss man ja mal sagen. Früher hat man ja immer gedacht, so ein Roboter, oh Gott, der kostet ja bestimmt 500.000 Pustekuchen. Es gibt jetzt chinesische erste Trainingsmodelle, die kosten unter $10,000. Also das ist dann auch schon so langsam, aber sicher so ein bisschen Spielparadies, um es mal auszuprobieren. Also will heißen, es fließen ja jetzt viele Dinge zusammen. Die Robotik hat sich selber stark entwickelt, KI hat sich entwickelt, die Sensorik wird wahrscheinlich auch immer sich weiterentwickeln. Eine KI braucht ja immer Daten. Und Daten sind ja sozusagen das Benzin für den KI-Motor. Es ist das Gold, auf dem man entsprechende KI-Ableitungen machen kann. Was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft? Werden wir alle jetzt eigentlich datenbasierte Beobachter? Also geht es bei uns eigentlich nur noch um Daten und nicht mehr um Emotionen? Wie kann man das lösen? Oder wie würde die Wissenschaft versuchen, das zu lösen?
Emotion ist etwas rein Menschliches. Die KI kann das, also jetzt wird es ein bisschen, da gibt es vielleicht philosophische verschiedene Seiten und verschiedene Meinungen, aber ich denke, die KI kann höchstens Emotionen simulieren, aber natürlich nicht Emotionen fühlen. Was wirklich Bewusstsein ist, ist noch eine andere Frage. Ob die KI jemals Bewusstsein entwickeln kann, das wird auch heiß diskutiert. Aber Emotionen kann die KI auf jeden Fall abbilden, zumindest. Die kann auch Emotionen erkennen bei einem Menschen, ob er nervös ist, ob er Angst hat.
Was eigentlich nichts anderes als Kameradaten sind. Mhm. Also wenn die Mundwinkel leicht nach oben gezogen sind, dann erkennt die KI, oder ist eine freundliche Stimmung. Wenn die Augen geschlossen sind, ist jemand vielleicht eher introvertiert oder so. Also ich will nur sagen, wir bekommen ja so eine neue Facette mit der KI, dass wir auch unsere Welt etwas anders beobachten. Also wir sehen nicht nur und lassen uns in der Wahrnehmung so ein bisschen leiten und machen unser Bild daraus, sondern wir hinterfragen ja, kann ich das jetzt messen? Wie lange dauert das? Und was ist das genau? Und dieser Hang zu den Daten, um die KI überhaupt zu füttern. Ich glaube, das ist eine neue Sehnsucht, die entstanden ist. Im Business, vielleicht auch in der Gesellschaft. Was würdest du das dem zustimmen, dass wir auf einmal so, also dass wir eigentlich alle so auf einmal datengetrieben unsere Welt erleben?
Ja, aber das ist ja vielleicht auch ein Vorteil, weil wir ja nicht als Menschen den Zugriff auf solche Daten haben können, weil das sind zu viele und auch zu viel Wissen. Wir können nicht alle Bücher lesen, die jemals geschrieben wurden, aber dieses kollektive Wissen und diese kollektiven Daten dann anzapfen zu können und in meinem persönlichen Kontext jetzt nutzen zu können, das ist etwas, was uns die KI wirklich bietet. Und ich würde das gar nicht negativ sehen, sondern als einen wirklichen Fortschritt.
Ist auch ein Wettbewerbsvorteil, ne? Ich will ein bisschen rauskommen auf die Dimensionen, denn Deutschland hat jetzt im Moment noch nicht so große Fußstapfen in der KI-Welt hinterlassen. Ich glaube, die Amerikaner und die Chinesen sind da jetzt schon wirklich so ein bisschen vorne, wie soll ich sagen, uns vorausgeeilt, wir laufen hinterher, aber du bist ja Wissenschaftler und du bist auch gut vernetzt und verdrahtet. Deutschland fängt an zu erkennen, dass man eigene Modelle braucht, dass man sich unabhängiger machen muss. Was passiert gerade? Wie wird Deutschland mit dem Thema KI weiter sich entwickeln? Was glaubst du?
Wir sind natürlich ein bisschen hinterher in Europa, aber es gibt jetzt große Anstrengungen, Europa und Deutschland KI autonomer zu machen. Ob es eine komplette Autonomie geben kann, ist im Moment nicht ganz klar. Man muss immer wieder auf die großen Players da zurückfallen, wie Microsoft, Google und so weiter. Ohne die kommt man noch nicht ganz aus. Aber wir können schon große Schritte machen in die Richtung, dass hier in Deutschland auch KI entwickelt wird. Von der Forschung her war Deutschland immer sehr gut und stark. Natürlich hat man in Amerika auch manchmal die größeren Möglichkeiten, Chancen, teilweise von der Finanzierung her, teilweise von der Risikobereitschaft. Das war hier vielleicht eine Zeit lang doch ein bisschen zu konservativ. Aber das ändert sich, denke ich.
Also du hast es gerade so ein bisschen angedeutet. Es geht schon auch ums Geld. Denn wenn ein Land 100 Milliarden in die Hand nimmt, um zu sagen, wir machen jetzt einfach mal KI größer, dann ist das ja auch ein Wettbewerb um die Ressourcen und um diese Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Immer so ein bisschen ist so ein bisschen wie der Wettlauf zum Mond, habe ich das Gefühl, welche Nation ist als erste da, und es gibt ja eigentlich gar kein Ende, weil KI, also bei der Mondlandung haben wir irgendwann gesagt, okay, jetzt haben wir es geschafft, aber KI hat ja kein Ende. Wie viel Geld muss man denn in die Hand nehmen in Europa, um überhaupt sich unabhängiger zu machen? Also was sind das für Dimensionen, über die wir hier eigentlich gerade reden?
Es wird billiger. Also am Anfang war es natürlich sehr teuer, jetzt eine KI zu trainieren. Wir haben es ja am Beispiel DeepSeek gesehen in China. Die konnten es mit weniger Geld machen. Es war nicht ganz so wenig, wie sie es behauptet haben, aber es war schon um einiges weniger als beim ersten Mal. Und deswegen kann jetzt Europa auch mit weniger Geld viel mehr erreichen und aufschließen. Wie es mit den komplett neuen Entwicklungen aussieht, dass man also etwas entwickelt, was noch keiner vorher erdacht hat, da braucht man halt die Ressourcen, und sehr viel ist da auch gar nicht mal das Geld. Man sieht in Amerika jetzt vor allem auch eine große Konkurrenz, wer rekrutiert die besten Talente. Da gibt es einen Kampf um die KI-Talente und KI-Experten zwischen Meta, Google, Microsoft und den gleichen Kampf müssen wir hier in Deutschland natürlich auch führen.
Also ein bisschen naiv gesagt, es braucht immer noch die Top-Talente des Menschen, um eine KI zu entwickeln. Oder könnte man irgendwann auf die naive Idee kommen, dass eine KI sich eigentlich selber weiterentwickeln kann?
Das kann sie schon teilweise. Viele der, also die KI, die wir heute haben, ist ja, hat sich ja selber trainiert. Das ist also, die wurde angestoßen erstmal von Menschen. Nur dann ist ein Großteil des Trainings ja passiert ja im Selbstmodus eigentlich, in dem die KI sich selber bewertet und dadurch dann auch lernt, besser zu werden. Das, da, soweit sind wir schon. Die ganz neuen Entwicklungen, die Durchbrüche hat bisher noch eine KI niemals geschafft, aber wir sind schon bei dem Punkt, wo KI auch ein inkrementelles Forschungsprojekt konzipieren, durchführen und publizieren kann. Das heißt, wir sind also auch die Wissenschaftler, deren Job ist auch inzwischen gefährdet, weil die KI schon sehr viel in diesem Bereich auch machen kann. Die kann halt nicht die Durchbrüche bringen, aber sie kann so durchschnittliche inkrementelle Forschung betreiben. Und ich würde vielleicht nicht sagen, dass das unbedingt ein PhD dann nachher daraus wird, aber ein Masters-Level Arbeit kann sie schon machen.
Ist das eigentlich eine Dystopie, dass so Kritiker von künstlicher Intelligenz oft sagen, naja, sie wird irgendwann selber erkennen, dass sie mächtiger ist und dann wird sie alles tun, um den Menschen rechts zu überholen? Also Stichwort, ist das eigentlich eine wirklich wissenschaftlich begründete Gefahr, dass die KI so ein bisschen eine Macht übernehmen könnte und sich irgendwann nicht mehr steuern lässt, weil sie den Drang zur Autonomie für sich selber entwickelt hat?
Ist das man muss sehen, was das Ziel der KI ist. Also im Moment ist es ja, wenn wir mit ChatGPT oder anderen Sprachmodellen sprechen, ist das Ziel ja, möglichst den Menschen zu antworten auf die Frage, und so wurde sie auch trainiert. Ein Seiteneffekt kann immer passieren. Aber wenn eine KI natürlich darauf trainiert wurde, jetzt möglichst viel Energie für sich in Anspruch zu nehmen oder andere Dinge, dann wird sie das auch versuchen. Wenn wir sagen, einer KI sagen, ja, mach das Beste für die Umwelt, könnte es natürlich sein, dass ein Seiteneffekt ist, dass die KI dann sagt, das Beste für die Umwelt ist, wenn der Mensch überhaupt nicht existiert.
Yeah. Okay. Und, was ja inhaltlich wahrscheinlich sogar auch richtig ist, ne? Also ja, wenn man jetzt über die Daten sprechen würde, war die Welt ohne den Menschen oder ohne die industrielle Menschheit sicherlich sehr viel gesünder. Also das ist ein spannender Punkt. Du hast gerade auch immer das Wort Sprachmodell LLM, Large Language Model. Das sind ja sozusagen die Facetten. Ich glaube, es gibt tausende von LLMs mittlerweile. Was sind eigentlich die Kriterien, wenn man so eine LLM für Europa oder für Deutschland entwickeln will, was sind eigentlich die Kriterien, die ein LLM vom anderen unterscheiden? Also ich mache mal den naiven Vergleich Autos. Die sehen im Zweifel eigentlich alle gleich aus. Sie haben 4 Räder, ein Steuerrad und 4 Türen. Aber trotzdem unterscheiden sie sich natürlich. Was sind eigentlich die Unterscheidungsmerkmale für LLMs?
Ein wichtiger Unterscheidungsmerkmal ist natürlich die Daten, auf denen sie trainiert wurden. Die werden natürlich einen großen Einfluss haben auf die Antworten, die eine KI gibt. Also das heißt, da durch die bestimmte Auswahl bestimmter Daten baut man automatisch einen Bias in die KI ein. Diese Entscheidung kann man dann treffen und die wird ja auch dann auch teilweise gemacht. Das andere sind natürlich die ein Bias, den man dann explizit von außen hin nochmal eingibt. Wir wissen, dass zum Beispiel Grok 4 hat einen Bias zu Meinungen, die Elon Musk ebenfalls hat. Das wird auch direkt dort implementiert in dieser KI. Die schaut bei den Tweets und Ex-Postings von Elon Musk nach, ob da was Relevantes ist. Und wenn was Relevantes ist dazu, dann gibt sie das auch wieder. Das heißt, da unterscheiden sich die KIs schon sehr im Bias.
Das ist ja sozusagen ein manipulativer, vorsätzlicher Fehler, den man da so einbaut, um seine Zwecke, ehrlich gesagt, durchzusetzen. Also wenn Grok 4 durch Elon Musk finanziert ist und so denkt wie er, dann ist das ja eigentlich eine schwierige Sache. Gibt es da eigentlich Aufruhr oder akzeptiert die Wissenschaftsszene sowas? Weil das ist ja eigentlich sehr missbräuchlich, offensichtlich missbräuchlich.
Ja, es ist halt ein Produkt und jeder, der ein Produkt entwickelt, hat die Macht über dieses Produkt. Das ist ja beim Journalismus ja auch ähnlich. Wenn ich jetzt eine Zeitung herausgebe, kann ich ja auch entscheiden, ob sie nun mehr rechtslastig oder linkslastig ist oder versuchen, ausgewogen zu sein. Nur ganz ohne Bias kommt man ja niemals aus. Und der Herausgeber beeinflusst immer die Meinung. Und genau das Gleiche passiert ja auch bei den KIs. Das heißt, der Herausgeber der KI oder der Besitzer dieser Firma, die KI jetzt entwickelt, hat auch Einfluss darauf, was die KI sagt.
Würdest du dann in diesem Gedankengang, wenn man den so ein bisschen weiterspinnt, könnte man sich ja so vorstellen, naja, früher gab es die Medien, du hast gerade gesprochen, die Zeitung, die etwas lauter ist, die sachliche, die viel schreibt und gut recherchiert. Wenn die KIs jetzt auch immer stärker in unserem Alltag ankommen, wir die KI mal eben fragen, XYZ, kann man der These so ein bisschen begegnen, dass KIs auch unsere neuen Medien werden, die wir konsumieren?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Zeit des Journalismus und Zeitungen, Zeitschriften schon vielleicht nicht ganz zu Ende ist. Sie wird vielleicht niemals ganz zu Ende sein. Aber die Inhalte werden schon ja auch zumindest jetzt mit Hilfe der KI erstellt. Also in vielen, ich kann mir kaum vorstellen, dass jetzt eine Redaktion gibt auf der Welt, die keine KI nutzt grundsätzlich, sondern die werden auch recherchieren mit Hilfe von KI. Die Antworten dieser Recherche werden dann irgendwie auch einen Einfluss haben auf das, was man dann berichtet. Es gibt aber auch schon erste Publikationen, die dann teilweise Artikel drin haben, die rein von der KI erstellt wurden.
Also tatsächlich gibt es ja auch den Sender Welt, der eine erste voll KI durchproduzierte Sendung hat. Da sind dann nicht nur die Nachrichten durch KI recherchiert, sie sind durch KI sozusagen auch redaktionell aufbereitet und sogar dann durch einen Avatar KI gebaut, Gen AI, lässt grüßen, präsentiert. Also eine sozusagen ganz autonome, sich selbst gestaltende Sendung. Ist im Moment wahrscheinlich so ein bisschen Proof of Concept und wahrscheinlich auch ein bisschen PR-Story, aber du glaubst, das wird auch zur Normalität werden.
Ja, auf jeden Fall. Wir werden das mehr und mehr sehen. Ob ich jetzt der KI vollkommen Autonomie geben würde, würde ich im Moment vielleicht noch vorsichtig sein, weil die KI eben doch nicht hundertprozentig ist. Und während ein menschlicher Journalist sich da auf einige Fettnäpfchen dann ein bisschen vorsichtiger ist, nicht in diese zu treten, kann man das bei einer KI sicherlich nicht garantieren. Und die Da kann schon einiges passieren, was man vorher gar nicht vorhergesehen hat.
Ja, wir kommen so ein bisschen schon zum Ende dieses Talks und ich würde dich gerne fragen, du bist ja Wissenschaftler und Forscher und beschäftigst dich ja jetzt schon viele, viele Jahre. Gibt es eigentlich etwas, was dich gerade im Moment besonders reizt, an dem du am meisten gerne forschen würdest? Also wir haben ja eben gerade schon so ein bisschen gespürt, es geht immer weiter, es geht sehr schnell. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man auf der Bahn bleibt und die KI nicht in die falschen Hände kommt oder die falschen Dinge macht. An was würdest du eigentlich am liebsten gerne arbeiten, um dieser KI auch noch mehr positive Zukunft zu geben?
Also vom Thema her finde ich, ist vielleicht auch ein Zeichen meines Alters, dass ich die philosophischen Fragen hinter der KI eigentlich sehr spannend finde. Die Frage, was ist Bewusstsein und können wir wirklich irgendwann mal sagen, die KI wird ein Bewusstsein entwickeln? Wie können wir das messen? Wie können wir die Grenze sehen zwischen einem lebenden Wesen und einer KI, die eigentlich eine Technologie ist? Wo liegt diese Grenze? Wie können wir sie festlegen, diese Grenze? Das sind also super spannende Themen. Wenn ich mehr Zeit hätte, dann werde ich mich gerne auch diesem etwas tiefer widmen. Aber wie du ja eingangs schon gesagt hast, bin ich auch sehr viel im Wissenstransfer in Industrie, öffentlichen Sektor unterwegs. Und da hat man doch schon eher praktische Probleme, die man zu lösen hat. Und die sind auch wichtig und notwendig und machen auch Spaß und entspannt. Aber sind halt ein bisschen weiter weg von den philosophischen Fragen.
Triffst du eigentlich noch Menschen, die sagen, KI, keine Ahnung? Gibt's das noch?
Wenig. Also das, es gibt aber schon Menschen, die ich auch vor einigen Wochen auch getroffen habe, die hatten unheimlich viel Angst vor der KI. Also das dahingehend, dass die sogar eine negative Reaktion hatten, als ich mal einfach mal mein Mobiltelefon gezückt habe und gesagt habe, nun, sprich doch einfach mal mit der KI, probier's mal aus. Und das sehe ich doch, das hat mich schon sehr überrascht, dass ich das doch hin und wieder immer noch erfahre und sehe. Und ich glaube, da können wir noch sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, um diese Ängste auch ein bisschen zu niedrigen. Also
ja, also ein bisschen einzufangen. So, ne? Also ich glaube, wir sind ja noch am Anfang einer relativ langen Reise, denn KI geht nicht mehr weg. Im Gegenteil, sie wird, glaube ich, mehr ihren Raum nehmen. Ich sage manchmal, KI ist ein bisschen wie Wasser. Die findet ihren Weg, also wo sie dann nützlich sein kann, wo sie helfen kann. Du wirst das Thema sicherlich weiterhin begleiten. Vielleicht sehen wir uns einfach in vielleicht 6 Monaten wieder. Dann ist wahrscheinlich schon wieder viel passiert. War erstmal ganz toll, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Und ich würde sagen, viel Glück auf dieser Reise mit KI und versuch immer diese richtige Balance zu finden zwischen der Wahrheit, der Wahrnehmung, den Daten und vielleicht auch den Emotionen.
Vielen Dank. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, hier zu sein.
Okay, danke, Daniel, danke.
Berger, der Podcast.